Okay, Leute, wir wollen, und das haben wir gerade gesagt, unsere Etappenzielsetzung, dass das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit in unserem Leben immer mehr offenbar wird. Und da arbeiten wir dran, und aus dem Grund müssen wir dieses Erlösungswerk aus verschiedensten Blickwinkeln anschauen. Heute gibt es Geistlehre, richtige Geistlehre, die der Glaube annehmen und erfassen kann, wo der Verstand vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat damit, weil der Verstand irdisch, weltlich geprägt wurde, von klein auf. Aber der Verstand, der kann sich dem Geist schon unterordnen und anpassen. Und dann funktioniert es viel besser. Also der Herr hat uns ja durch die Wiederlebendigmachung unseres Geistes, die Wiedergeburt ist ja eine Wiederlebendigmachung, und durch das, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, die Fähigkeit auch gegeben, die geistliche Welt wahrzunehmen und damit geistliche Erkenntnis zu erlangen und sie auch zu verstehen. Also geistliche Dinge müssen wir oder können wir durch diese Wiedergeburt und durch den Heiligen Geist in uns erkennen, verstehen, wahrnehmen und uns dann auch richten. Weil die Sinne, die machen uns manchmal einen Strich durch die Rechnung, gaukeln uns was vor, was eigentlich gar nicht die Wahrheit ist. Es gibt Dinge, die wir dann als geistliche Menschen erkennen können, aber die Nicht-Wiedergeborenen, die ja geistlich tot sind, können sie nicht erkennen. Sie können nur die paar kleinen Dimensionen, die irdische Welt hat, verstehen, aber die geistliche Welt hat viel mehr Dimensionen als die natürliche Welt. Durch den Geist ist einfach viel mehr möglich. Jesus hat uns ja Top-Beispiele gegeben, oder auch die Apostelgeschichte, was da für Wunder passiert sind. Wenn du einfach mal ganz das banale Wunder, dass Wasser zu Wein wird, hernimmst, da hat der Verstand ein Problem. Wie kann jetzt aus dem Krug voll Wasser plötzlich der beste Wein werden in einem Moment? Ja, das ist eben eine andere Dimension, ist die Dimension des Geistes. Da ist es einfach möglich. Und der geistlich gesinnte Christ, der kann, wenn er will, natürlich, er muss wollen und dann auch streben, diese geistlichen Dimensionen erkennen. Der religiöse Mensch wird es nicht erfassen. Der macht jetzt ein religiöses Programm, jeden Sonntag vielleicht so ziemlich gleich, oder? Und unser irdischer, menschlicher Verstand kann diese geistlichen Dimensionen unmöglich erfassen. Dafür ist er jetzt momentan noch nicht ausgelegt. Wenn unsere Leibarme umgestaltet sind, erlöst sind, vielleicht schon, aber momentan ist der Verstand begrenzt, dummerweise. Aber die geistliche Welt ist außer Raum und Zeit. Da sind einfach andere Dinge möglich, da gibt es ganz andere Maßstäbe. Und außer Raum und Zeit bedeutet auch, dass die irdische Zeitdimension, die wir als Kalender und Uhr festgelegt haben, in diesem geistlichen Bereich nicht zählen. Es ist nicht gültig, unser irdischer Kalender und unsere Uhr, die wir da 24 Stunden am Tag festgelegt hat. Wir können es erkennen an einem biblischen Vers. Und zwar 2. Petrus 3,8. Da schreibt der Petrus: Das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Dieser Vers bezieht sich auf Psalm 90, da steht es ziemlich ähnlich drin. Dann versuchen natürlich viele diesen Vers zu nehmen und fangen dann zu rechnen an, ein Tag, 1000 Jahre und hin und her, und wollen Zeitpunkte ermitteln oder die Wiederkunft Jesu ausrechnen und so. Aber das hat ja noch keiner geschafft, da kommt meistens bloß Käse raus. Ich glaube, du soll einfach sagen, der Herr hat eine andere Zeitrechnung. Im geistlichen Bereich ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ist ja vom Natürlichen her schon total unlogisch. Also ich glaube, es wird einfach deshalb so geschrieben sein, damit wir sehen, die Zeitrechnung im Geist ist nicht die unsere, das ist ganz was anderes. Nach unserer Zeitrechnung ist Jesus circa vor 2000 Jahren gestorben. Ja, der Kalender ist ja nach dem Geburtsjahr Jesu gerichtet, allerdings ist das auch nicht ganz hundertprozentig sicher. Da kann es ein paar Jahre abweichen, ist ja egal, weil im Geistlichen zählt es ja sowieso nicht. Also im Allgemeinen wird in christlichen Kreisen dann so gesagt, wir schauen zurück auf das Erlösungswerk, das da vor 2000 Jahren geschehen ist, und die anderen, die vorher gelebt haben, wie jetzt zum Beispiel Abraham, die haben daraufhin in die Zukunft geblickt. Aber das ist die Sichtweise der natürlichen Welt. In der geistlichen Welt sieht es nämlich anders aus. wahre Gläubige wurden auch schon vor Jesu Tod errettet. Ja, wie kann das sein, wenn noch gar nicht Errettung geschehen ist am Kreuz? Ja, das gibt es auch einen Beweis dafür. Lukas 16, 22 und 23, wo die Schrift von Abrahams Schoß redet. Ich lese mir diese Stelle vor und die Matthäus 17, 2 und 3 auch gleich. Das ist das auf dem Berg der Verklärung, wo Mose und Elia erschienen sind. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also sehen wir, Abraham war nicht in den Qualen im Hades, sondern Abraham war lebendig und der Lazarus wurde in seinen Schoß gesetzt. Dann ist Matthäus 17, 2 und 3. Und Jesus wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Also Mose und Elia waren auch nicht in der Hölle, sonst hätten sie nicht hier erscheinen können und mit Jesus sich unterhalten. Ich weiß ja nicht, was sie besprochen haben, aber es war eine geistliche Offenbarung, die wir in der Schrift sehen können, dass der Beweis liefert, dass Leute vor dem Erlösungswerk, vor der Kreuzigung, auch schon errettet werden konnten. Menschen sehen oft nur die irdische Dimension vom Leiden Jesu am Kreuz und haben diesen Zeitpunkt und sagen, ja, das war vor 2000 Jahren. Was ja nach unserer Zeitrechnung richtig ist, nach irdischen Maßstäben. Aber geistlich gesehen, und das ist für uns maßgeblich, ist dieses eine ewige Sache und das ist immer aktuell und immer gültig. Egal, ob die Leute vor Christus oder jetzt 2000 Jahre nach Christus darauf blicken, für die, die im Glauben hinschauen, ist es immer jetzt und ist immer jetzt gültig. Aber das kann nur der Glaube ergreifen. Der Verstand bleibt bei seinen 2000 Jahren und sagt, mei, ist das schon lang her. Wer weiß, was das wirklich so war. Das wird oft von Leuten angezweifelt. Selbst von sogenannten Christen wird es angezweifelt. Also wir wiedergeborenen Christen, wir müssen uns diese Sichtweise des Geistes aneignen und antrainieren. Dann werden wir im Glaubensleben nämlich erfolgreicher werden. Und der Teufel lässt den Christen die religiöse Sichtweise der Vergangenheit, ja, das war damals vor 2000 Jahren, oder auch die zukünftige Sichtweise, irgendwann wird schon was werden, aber die gegenwärtige Sache, die Gegenwart, die sagt, jetzt ist die Erlösung, jetzt geschieht sie gerade für mich, jetzt empfange ich aus dem Geist, die wird bekämpft, die wird verschleiert. Und warum? Weil das effektiv ist. Und da müssen wir uns hin trainieren, diese Sichtweise jetzt, hier und im Geist immer wahr und gültig. Die Wahrheit ist nämlich, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Geist gleichzeitig ist. Also wir haben andere Dimensionen. Unsere irdische Dimension, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die gibt es im Bereich des Geistes nicht. Da ist alles zu jeder Zeit und gleichzeitig. Das gibt jetzt wahrscheinlich da in deinem Kopf zwischen deinen Ohren ein bisschen Verwirrung. Aber es ist die Wahrheit. Ja, 1000 Jahre, ein Tag 1000 Jahre, tralala, das ist für den Verstand ein Problem. Aber es bedeutet eigentlich, Jesus war vor seiner Kreuzigung im Geist eigentlich schon am Kreuz zum Zeitpunkt und nachher immer noch. Vom Irdischen her ist er ja wieder runtergekommen, ist ins Grab gelegt worden, ist auferstanden, was ja alles vollkommen richtig und sinnvoll war. Aber in der geistlichen Dimension ist eigentlich alles gleichzeitig. Jetzt gehe ich da mal einen Schritt weiter in Hebräer 3,13, um das Ganze ein bisschen zu untermauern. Hier wird geschrieben, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Ha! In der jetzigen Zeitspanne heißt es heute. Heute, hier und jetzt. Und das ist unser Zeitalter jetzt. Das Zeitalter der Gemeinde oder das Zeitalter des Geistes. Heute, hier und jetzt. Jetzt ist der Tag des Heils, sagt uns die Schrift. Im 2. Korinther 6,2. Da heißt es, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ja, es ist ein Tag, es ist nicht so ein Tag, wie wir meinen, 24 Stunden rund um die Uhr, sondern eine Zeitspanne. Diese jetzige Zeit, heute, hier und jetzt, solange es heute heißt, ja, soll man uns ermuntern. Heute ist noch immer heute, auch das Gestern ist heute. Ja, das ist ganz schwierig in Worten auszudrücken, aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Auf jeden Fall, im geistlichen Bereich ist alles immer jetzt und gleichzeitig, was im Natürlichen ja nicht möglich ist. Okay, also in christlichen Gemeinden geht es um das Erlösungswerk von Jesus Christus. Oder es sollte zumindest darum gehen. Es gibt ja viele Gemeinden, da ist das eine Nebenerscheinung. Da geht es um alles Mögliche, bloß nicht um Jesus und das Erlösungswerk. Meistens geht es dann darum, was die Chefchen zu tun haben oder zu lassen haben. Aber bei uns geht es um das Erlösungswerk am Kreuz, was Jesus für uns dort getan hat. Und das, was er dort getan hat, dieses Opfer, das er da gebracht hat, das ist im Natürlichen geschehen, aber gleichzeitig ist es auch im Geistlichen geschehen. Und das ist für uns das Maßgebliche. Im Natürlichen musste es geschehen, weil sonst wäre es ja auch nicht im Geistlichen. Also es musste im Natürlichen geschehen, aber im Geistlichen ist es geschehen, aber da ist es immer gültig, weil der geistliche Bereich andere Zeitrechnung hat. Da ist es außer Raum und Zeit und es ist immer und es ist auch jetzt. Jetzt, wenn du hinschaust auf Jesus, auf den Gekreuzigten, dann ist im Geiste so, dass er jetzt für dich dort gerade am Kreuz hängt, mit deinen Sünden, mit deinen Krankheiten, mit deiner Armut, mit deinem Fluch, hängt er dort gültig, jetzt für dich gültig. Solange es heute heißt, diese Zeitepoche, diese geistliche Zeitepoche läuft, hängt er dort gültig für dich, wenn du im Glauben hinschaust. Wenn du nicht im Glauben hinschaust, ist es nicht gültig. Aber sieh es im Glauben an und nicht in dem, ja, das war vor 2000 Jahren. Das ist die irdische Sichtweise, die bringt dich nicht vorwärts, die bringt dich nicht weiter. Also jeden Fall, so wie es dort war am Kreuz, so ist es auch jetzt. Es ist vollbracht und es ist gültig und es kann nur durch Glauben ergriffen werden. Ja, Glaube hat was mit der Gegenwart zu tun. Glaube hat mit der Vergangenheit nichts zu tun und auch nicht mit der Zukunft. Das ist, wird zwar oft so gesagt, ich glaube, was damals war, aber der effektive Glaube, der hat was mit der Gegenwart zu tun. Und Hoffnung ist das, was auf die Zukunft schaut, auf die irdische Zukunft, was einmal noch werden wird. Aber eben, der Geist kann es erfassen, die irdischen Sinne und der Verstand muss da ein bisschen beiseite rücken, übergangen werden, weil er es einfach nicht verstehen kann. Jesus tauscht gerade jetzt mit uns am Kreuz. Das ist wichtig, dass er gerade jetzt mit dir und mit mir den Tausch vollzieht. Und das ist wichtig für unseren Glauben, dass wir diesen Tausch am Kreuz ins Spiel bringen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass man sagt, ja, haben wir mal gehört, gab es einmal ein Buch, da gab es einmal eine Predigt am Tausch am Kreuz. Das ist Vergangenheitssache. Du musst es jetzt sehen, dass gerade jetzt getauscht wird. Gerade jetzt deine Sünde auf Jesus liegt und dort gestraft wird. Beispiel. Es gibt da solche Leute, die sind so notorische Lügner, die können gar nicht anders, als irgendwie was zu erfinden und zu lügen. Und so einer versucht, das Gebot, du sollst nicht lügen, einzuhalten, weil er das gepredigt hat, gekriegt. 10 Gebote und eins davon heißt ja, du sollst nicht lügen. Und jetzt denkt er sich, okay, dann lüge ich nicht mehr. Das schafft er vielleicht eine Zeit lang, aber irgendwann oder immer wieder fällt er zurück in sein Lügengebäude oder in seine Verhaltensweise, den anderen Leuten irgendwelche Lügen aufzutischen. Das Fleisch ist nämlich schwach. Und das Gebot, du sollst nicht lügen, hat den nicht verändert. Weil dieses Gebot keine Kraft hat, Menschen zu verändern. Es bewirkt praktisch keine Veränderung in seinem Herzen. Und auch keine Befreiung von einem Lügengeist. Es ist eben wieder dieses Übertünchen, wo versucht wird, das Schlechte da im Herzen mit Gebot und mit Versuchen zu halten, drüber zu pinseln. Wenn er aber jetzt das Evangelium seiner Erlösung durch das Opfer am Kreuz anschauen kann und sehen kann und das auch beständig glaubt und immer wieder das sehen kann, dass gerade jetzt seine Sünde des Lügens am Kreuz hängt, auf Jesus. Dass gerade jetzt dort seine Sünde gestraft wird. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, die Kraft hat, ihn auch zu verändern und freizusetzen. Und das ist jetzt bloß einmal der Lügner. Das kannst du auch hernehmen für einen Ehebrecher, für einen Dieb und für einen Betrüger und für sonst irgendeinen Sünder. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Das Gebot hilft ihm nicht. Aber das Sehen, dass Jesus für das gerade abgestraft wird am Kreuz. Und dann ein beständiges Hinschauen, vor allem dann, wenn die Versuchung da ist, wieder zu lügen, wieder Ehe zu brechen, wieder irgendwas Böses zu tun. Dann sofort sehen, halt auf Jesus schauen, dort liegt diese Sünde, dann wird dieser Sünde die Macht und die Kraft genommen. Das Fleisch, praktisch gesagt, wie die Schrift auch sagt, mit Jesus gekreuzigt wird es dann. Und dann ist der Sünder frei davon und dann wird er auch von dieser Wurzel im Herzen, die dazu drängt, frei gemacht, weil die Sünde aus seinem Leben beseitigt wird. Weil eben die Sünde auf dem Schuldopfer oder Sühneopfer Jesus liegt. Und es ist ein beständiges Hinschauen auf Jesus, dass er jetzt gerade am Kreuz deine und meine Erlösung vollbringt. Es ist nicht vollbringt, weil wir müssen auf die Gegenwart schauen. Und das durchdringt nach und nach unsere Herzen und dann sind sie mit dem Wasserbad des Wortes gewaschen und dann ist Freiheit da und dann ist der Druck, das Sündigen zu wollen, beseitigt. Also der Lügner in dem Beispiel, der hat im Glauben mit Jesus getauscht. Jesus hat seine Lüge bekommen, seine Art immer wieder zu lügen und Jesus hat ihm seine Heiligkeit, seine Wahrheit gegeben, dass er nicht mehr lügt. Also besser gesagt, Jesus hat ja mit ihm getauscht. Nicht er hat mit Jesus getauscht, sondern die Initiative ging ja von Jesus aus und von Gott, unserem Papa aus. Er hat mit ihm getauscht. Also das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ist die Rettung, weil das die Kraft hat, die Herzen zu verändern. Das sagt uns ja auch 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist uns, ich lasse jetzt dazwischen was aus, das Wort vom Kreuz ist uns aber, die wir errettet werden, Gottes Kraft. Also da ist Kraft drin, Menschen zu verändern. Ja, das, was ein Psychologe nicht schafft, das, was ein Gebot nicht schafft, das, was irgendein blöder Umstand nicht schafft, das schafft das Wort Gottes, das schafft das Evangelium. Weil das geht an die Wurzel, das geht von drinnen heraus. Durch die Wiedergeburt ist der Boden schon einmal verändert, wo dann das Gute aufwachsen kann, der gute Same und das Unkraut verdorren muss. Ob es nicht natürlich der Mensch annimmt, weil die starken Leute, die Selbstbewussten, die selber gescheiden, die vertrauen auf sich selber, auf ihre eigene Kraft. Die Intelligenten, die vertrauen auf ihre Intelligenz und die Reichen vertrauen auf ihren Reichtum. Und die Religiösen, die vertrauen auf ihre Gebote. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Evangeliums vom Kreuz Jesu. Wir vertrauen auf das lebendige Wort Gottes, das ausgeführt wird, das durch den Heiligen Geist vollzogen wird. Okay, also Fakt ist einmal, Sünde muss gestraft werden. Das ist ganz unumgänglich, da kommst du nicht dran vorbei. Einer muss dafür büßen, das ist fix. Irgendjemanden wird es treffen. Aber wen? Das ist die Frage. Entweder den Sünder oder den, der sich stellvertretend zur Verfügung stellt. Das wissen wir ja, ne? Der Ungläubige und der gesetzliche Religiöse, der muss selber für seine Sünden gerade stehen und wird auch seine gerechte Strafe erleiden. Wie sagt man so schön, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also der Ungläubige oder der gesetzliche Religiöse, der muss selber für seine Sünden gerade stehen. Er wird die Strafe dafür bekommen, früher oder später. Man kann nicht sagen, die kommt sofort, aber irgendwann ist es soweit. Es ist eine harte Sache, es ist oft auch nicht schön anzuschauen, aber es ist Fakt, weil Sünde ist Sünde und wird gestraft. Der Gläubige, du und ich, die Gläubigen, wir haben das Glück, wir haben wirklich das Glück, dass Jesus mit uns tauscht oder getauscht hat und immer noch tauscht. Weil er sich stellvertretend als Sündopfer zur Verfügung gestellt hat. Weil wir gerecht durch seine Gnade geworden sind, aus Glauben. Das ist unser Glück. Wir haben ein Massel gehabt, sagt man so schön auf Bayerisch. Wir haben ein richtiges Massel gehabt. Wir sind mal freigesprochen, ein anderer ist dafür abgestraft worden. Also einer muss die Strafe erleiden. Entweder der Sünder oder das Opfer. Wer Jesus annimmt, hat das Massel, das Glück, von der Sünde frei zu sein, die Strafe nicht tragen zu müssen. Und kann aber wirklich dankbar sein an Jesus für das, was er für ihn getan hat. Weil wirklich nicht schön ist, für die Sünden abgestraft zu werden. Du sagst vielleicht, ich habe in der Bibel mal gelesen, dass Gott seine Kinder züchtigt. Was ist das dann? Ja, manchmal muss er es tun. Das stimmt, aber es ist nur bei den Fleischlichen. Die, die im Geist wandeln, die lassen sich nämlich vom Geist verändern. Da ist dieses Züchtigen gar nicht notwendig. Die werden vom Geist verändert, weil sie auf das Opfer schauen, weil sie auf Jesus schauen. Die lassen das zu. Die anderen, die Fleischlichen, die das nicht sehen, das Opfer, die auf ihre Gebote vertrauen und auf ihr Einhalten und was weiß ich auf was alles, die muss er züchtigen, damit es, wenn es möglich ist, irgendwann zum Umdenken kommen und merken, hoppla, ich schaff's ohne irgendeinen Helfer nicht. Und dann müssen sie erkennen, ah, Jesus ist die Lösung, nicht die 10 Gebote und sonstiges Zeug. Und das ist für uns so gut, dass wir das wissen, da fallen Ballaste ab, Rucksäcke fallen ab von den Christen, wenn sie diese Botschaft plötzlich annehmen können. Weil die meisten stecken unter Druck, weil sie vielleicht nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Aber Jesus war so gut, wie es sein sollte, und das zählt, und dieser Tausch zählt. Weil er so gut war, so perfekt war, sind wir gerechtfertigt, und er hat sich für uns zur Sünde gemacht und hat die Strafe auf sich genommen. Also wenn wir mal durchgehen, was er Punkte, was er alles für uns getragen hat, da kommt eine ganz schöne Reihe zusammen. Also die Sünde und die Schuld und natürlich deren Strafe. Und ich habe letztes Mal in Jesaja 53, wo drin steht, die Strafe lag auf ihm, das ist eine Anmerkung, und da heißt es unten drunter, die Züchtigung. Also die Züchtigung lag auf Jesus. Jesus ist wegen unserer Sünde gezüchtigt worden. Also eigentlich ist das ganze Gericht auf ihn gekommen. Alle Verdammnis hat ihn getroffen. Und letztendlich der Tod, deshalb musste er ja sterben. Folge der Sünde ist, du musst sterben. Aus. Da gibt es nichts anderes. Das ist Fakt. Das hat schon Adam zu hören bekommen. Dann trug er den Fluch des Gesetzes. Das heißt, alle Auswirkungen dieses Fluches kamen auf Jesus. Und wenn du das einmal nachliest, in 5. Mose 28, was für ein Fluch dich treffen kann, wenn du nicht nach dem ganzen Gesetz lebst, dann wird da Angst und Bange. Aber wir haben wieder Glück gehabt. Der Fluch ist auf Jesus gekommen und den hat ihn voll getroffen. Wenn du seine Leidensstory da mal durchliest und anschaust, dann siehst du, es hat ihn voll durch und durch und durch getroffen. Alle Dämonen kamen auf ihn, alle Ablehnung. Er wurde verspottet, er wurde ausgelacht, er wurde geschlagen. Die Schande kam auf ihn, pudelnackt haben sie ihn hingehängt, und kritisiert ist er worden, weil er sich als Sohn Gottes bezeichnet hat. Also alle Kritik kam auf ihn, alle seelischen Verletzungen, unsere körperlichen Leiden, Krankheiten und natürlich auch die Ursachen für Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Schmerzen, unsere Schwachheiten. Da, wo ich auch Alterserscheinungen dazu zähle, hör mal gut zu, wenn du schon älter bist, Alterserscheinungen zähle ich zu diesen Schwachheiten, die Jesus getragen hat. Alle möglichen Ängste, zum Beispiel die 3 schlimmsten Ängste, die es eigentlich so gibt, diese Versagensangst, Existenzangst und Zukunftsangst, hat Jesus getragen. Das musst du wissen und das musst du im Glauben annehmen, wenn du davon gepeinigt wirst. Dass du auch das so machst, wie da im Beispiel der Lügner, dann siehst du eben, wie Jesus deine Ängste, diese panischen Ängste, die manche Leute haben, wie er sie trägt. Gerade jetzt trägt er sie. Also kannst du damit vorgehen. Dann hört es nämlich bei dir auf, weil der Tausch ins Spiel kommt. Oder quälende Sorgen, Depressionen, Stress, Hass, alle möglichen Süchte und Abhängigkeiten, jede Not und Armut und Mangel, Misserfolg, Unglück und alle möglichen Enttäuschungen, alles, was du so erlebt hast und was dich vielleicht Pie sagt. Nimm es und sieh es, wie es Jesus am Kreuz auf sich genommen hat. Wie es gerade jetzt auf sich genommen hat. Sieh mal, ich spreche auch immer wieder noch in Vergangenheitsform, weil das Umdenken noch nicht ganz durch ist. Jetzt trägt er das. Jetzt trägt er deine Ängste, deine Sorgen, deine Armut, deinen Mangel, deine Krankheiten, Schmerzen und so weiter. Die Strafe für deine Sünden. Du wirst nicht mehr gezüchtigt für deine Sünden. Die Zucht, die Strafe ist jetzt auf Jesus. Das komplette Gericht, die Sünde der Welt hat das Lamm Gottes getragen. Und das trägt er jetzt, weil das eine Ewigkeitssache ist. Und das ist gut. Weil manche denken, ja, das hat er vor 2000 Jahren getragen. Und mein, ob da meine überhaupt dabei waren, ich habe ja da noch gar nicht gelebt, ich habe ja da noch gar nicht gesündigt. So führt uns diese irdische Zeitrechnung an der Nase herum. Deswegen müssen wir das sehen. Es ist im Geist alles jetzt, hier und gleichzeitig gültig. Lerne das so zu sehen, so anzunehmen und dann auch das mit deinem Mund so zu bekennen. Wie gesagt, der Glaube braucht immer einen Ausdruck. Ja, das reicht noch nicht, ja, zu innerlich zuzustimmen, das ist super und gut, aber dann musst du das auch da mit deinem Mund auch aussprechen. Ja, das ist ja, das Wort des Glaubens, das wir predigen, das muss einen Ausdruck haben. Der Christ ist da gefordert, dass er im Glauben lebt und nicht im Schauen, nicht im Verstand, nicht in den Sinnen, sondern im Glauben an das Wort Gottes. Das ist wichtig, weil dann kriegst du Ergebnisse dementsprechend. Und der Tausch, der war super. Jetzt haben wir alles aufgeführt, was Jesus auf sich genommen hat. Jetzt können wir noch eine ganze Liste aufführen, was auf uns von ihm gekommen ist. Also Gnade ist von ihm gekommen und Gerechtigkeit. Totale Vergebung, Versöhnung mit Gott. Wir sind versöhnt mit Gott, wir haben Frieden mit Gott. Da ist keine Anklage mehr da, weil alles auf ihm liegt. Erledigt, das Opfer ist gebracht, gültig. Seine Heiligkeit ist auf uns gekommen, seine Gesundheit, Heilung, Wiederherstellung, volle Annahme und Liebe, auch die Wiederherstellung der Persönlichkeit, auch ein wichtiger Punkt. Es gibt solche Menschen, die sind innerlich in ihrer Persönlichkeit geknickt und zerbrochen, trauen sich nichts zu, sind so richtig, ja, das kleine arme Herrscherl, das wird wiederhergestellt. Kinder Gottes sind Persönlichkeiten, ja, nicht die armen Herrscherl, die wie der Wurm auf Stelzen unter dem Teppich durch die Gegend kriechen. Nein, Christen, Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes sollen Persönlichkeiten sein. Und es kann wiederhergestellt werden, wenn du das siehst, dass das alles andere auf Jesus gelegt wurde. Gottes Kraft, Segen, Gunst, Glück. Glück, ganz ein wichtiger Punkt, kann auf dich oder ist auf dich gekommen oder kommt gerade jetzt auf dich. Weil das Pech ist auf Jesus gekommen, der Fluch ist auf Jesus gekommen. Schutz kommt auf dich. Freude und Frieden, Zuversicht, Mut und Kühnheit, Freiheit, Befreiung von allen dämonischen Mächten erreicht dich. Wunder und Herrlichkeiten, übernatürliche Versorgung, göttlicher Reichtum und seine Vollkommenheit und so weiter. All diese Dinge, wie Jesus einfach war. Wir haben ja mit ihm getauscht. Also er hat mit uns getauscht. Der musst du dir immer wieder geben und da durchdenken, diesen Tausch. Und sehen, hey, ich habe ja Christus angezogen. Ich bin ja jetzt Christ, weil Christus in mir ist. Weil Gott, der allmächtige Gott, mein himmlischer Vater ist. Er hat mich durch sein Wort gezeugt. Er hat mich lebendig gemacht. Ich bin ja nicht mehr der, der ich vorher war. Da muss man viel drüber nachsinnen, meditieren und sich das auch immer wieder aussprechen und einfach geben, dass das Realität wird in deinem Herzen. Weil der Feind versucht uns natürlich immer das Alte zu erinnern, wie wir als Sünder waren und so weiter und so fort. Aber da müssen wir Abstand nehmen davon. Dafür ist Jesus eben jetzt gerade für dich und für mich am Kreuz. Und da gibt uns die Schrift immer zwei Richtungen vor. Das ist Jesaja 53, 4 bis 5. Wo diese Schriftstelle, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, steht, da sehen wir, er hat, er schreibt hier in der Vergangenheit, obwohl es eigentlich von Jesaja aus in der Zukunft war. Er hat sie getragen, unsere Leiden und unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Ja? Und dann geht es weiter, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das ist das, wo ich vorher gesagt habe, die Strafe, die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden. Das ist jetzt alles, was auf ihn gekommen ist, was auf Jesus liegt. Aber jetzt geht's weiter und es kommt das, was für uns, auf uns gekommen ist. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Da sehen wir diesen Tausch. Das eine, das ganze Schlechte ist auf Jesus gekommen und das Gute ist jetzt auf uns gekommen. In dem Fall geht es um Krankheiten und Leiden und Schmerzen. Ist auf Jesus gekommen und wegen seiner Wunden, wegen seinen Striemen ist die Heilung auf uns gekommen. Und jetzt müssen wir das sehen, dass das gerade jetzt auf uns, auf dich und auf mich gekommen ist. Und darum wird dann wird's auch wirksam. Das macht das Wort Gottes lebendig. Der Glaube macht es lebendig und wirksam. Weil die Schrift sagt, dass es lebendig und wirksam ist. Heilsam unseren ganzen Leib. Also all diese Dinge, um wir so geredet haben, hat Jesus für uns erkauft und ist in der geistlichen Welt zur Verfügung. Und durch Glauben, dass es jetzt für uns parat ist, geschehen ist oder immer noch geschieht, können wir es empfangen. Das ist das, was der Paulus meint, als er an die Epheser schrieb, in Kapitel 1, Vers 3. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In der geistlichen Welt, da ist alles parat, da ist der Tausch vollzogen. Und wir glauben es und nehmen es an und dann wird es auch auf uns in den natürlichen Bereich überströmen. Aber da müssen wir uns hintrainieren. Da müssen wir unseren Verstand ein Stück weit anpassen, weil der Verstand muss schon mitspielen. Weil wenn der Verstand nicht mitspielt mit dem Glauben, dann hast du einen Zwiespalt in dir. Der Glaube sagt so, der Verstand sagt anders. Also muss der Verstand schon auch dem angepasst werden. Auch wenn er momentan sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber wenn du dir die Evangelien durchliest und die Apostelgeschichte, die ganzen Wunder und Heilungen und was Jesus getan hat, dann siehst du, was der Verstand sagt, das kann nicht sein und ist trotzdem passiert. Und wenn du dich vielleicht erinnern kannst an einige Gebetserhörungen, wo dein Verstand sagt, kann ja gar nicht sein, aber es ist passiert, dann sagst du, aha, es gibt eine größere Dimension. Das ist die Dimension des Geistes und da ist einfach alles möglich. Und wir müssen glauben, dass wir mit Jesus getauscht haben, dass wir praktisch das Gute von ihm, seine Sachen empfangen haben. So wie Markus 11, 24 sagt, glaub, dass du empfangen hast, so willst du werden. Also der Glaube ist das zentrale Element, plus Wissen reicht einfach nicht. Der Glaube muss es empfangen haben, muss es ergreifen, dann wird es auch manifestiert in der natürlichen Welt, in deinem Körper, wenn es Heilung ist, in deinem Geldbeutel, wenn es um Armut und Reichtum geht und was weiß ich, was du brauchst, in deiner Persönlichkeit, Heilung und so weiter. Dann wird es aus dem Himmel, aus der geistlichen Welt in den Glaubenden überströmen und sich manifestieren. In diesem Bereich gibt es halt dann immer wieder auch Widerstände. Ja? Nicht bloß der Verstand macht dir Schwierigkeiten, auch andere Leute, Zweifler und Unglaubende und natürlich auch Mächte der Finsternis, die dich davon abbringen wollen, weil sie genau wissen, wenn du da mal den Durchblick hast, wenn das bei dir funktioniert, dann kriegen die ein Riesenproblem. Wenn ein Glaubender wirklich einmal seinen Glauben so weit hat, durchtrainiert hat, dass die Dinge geschehen, die er spricht, dass die Dinge sich erfüllen, wo er darum bittet, zack, zack, dann müssen die Dämonen Reis ausnehmen und das wollen sie natürlich vorher verhindern. Deshalb ist es jetzt in unserer Zeit, wo wir daran arbeiten, wo wir die Dinge lehren, schon immer auch ein Stück Kampf. Aber lasst euch nicht abbringen. Siehe so, das, was am Kreuz war, ist jetzt. Es ist im Geist jetzt. Unser Glaube muss ein Jetzt-Glaube werden. Ja, den hat auch Jesus gehabt. Es sind immer die Dinge so gleich passiert. Ja, da ist keiner dabei, wo gesagt hat, ja, nach einer Woche ist er einmal geheilt worden. So gleich ist seine Hand ausgewachsen. So gleich ist der blutflüssigen Frau Heilung geschehen. Und sofort hat sie es gemerkt, jetzt ist Schluss. Halleluja. Der Jetzt-Glaube will auch jetzt das Ergebnis sehen, weil er weiß, dass im Geist es jetzt geschehen ist. Er kann auch davon ausgehen, dass es jetzt in der natürlichen Welt geschieht. Das hängt zusammen. Ich hoffe, ihr versteht das, wie ich das meine. Ich bin selber noch am Trainieren in der ganzen Sache, aber ich glaube, da sind wir am richtigen Dampfer. Weil viele Christen haben einen Erfahrungsglauben sich angeeignet. Der Erfahrungsglaube kann schlecht sein. Ja, der sagt zum Beispiel, ja, da ist gebetet worden und nichts ist passiert. Das ist ein schlechter Erfahrungsglaube. Und dann denkt er, ja, probieren wir es halt nochmal, aber das letzte Mal schon nicht, ach, wird's wieder nichts. Ja, das ist die Spirale nach unten. Es gibt noch einen anderen Erfahrungsglauben, der ist so, der sagt, da ist gebetet worden und ein Wunder oder eine Heilung ist geschehen. Ja, preis den Herrn. Ist aber auch nur ein Erfahrungsglaube. Aber das ist schon ein besserer, der ist schon der richtige. Aber es ist noch nicht der stabilste, weil Umstände können sich ganz schnell ändern und dann ist der Erfahrungsglaube ganz schnell blups geplatzt wie ein Luftballon. Aber der bessere Glaube ist, der stabilste Glaube ist der, der auf Gottes Wort und seine Verheißungen gegründet ist, der ist unabhängig von dem, was er mit seinen Sinnen aufgenommen hat, Und deshalb arbeiten wir uns am Wort Gottes entlang und an dem, dass es jetzt gültig ist, das Erlösungswerk. Zum Abschluss hier noch ein Vers, der das ein bisschen untermalt, dass der geistliche Bereich nicht nach unserer menschlichen Zeitrechnung geht. Es ist jetzt Matthäus 8, 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. An dem Vers siehst du schon, Jesus hat aufgrund dieser Prophetie, wo ein paar hundert Jahre vorher gesprochen wurde, hat er geheilt und hat sich auch auf dieses bezogen, was er am Kreuz dann tut. Aber in der natürlichen Zeitrechnung ist noch nicht geschehen. Und trotzdem konnte er schon aufgrund dieses Wortes die Kranken heilen. Er heilte alle Leidenden. Und das sehen wir, im Geistlichen ist es praktisch gesagt auch damals schon vollbracht gewesen, das Erlösungswerk. Also diese geistliche Zeitrechnung ist eine Ewigkeitszeitrechnung. Da hat sich etwas erfüllt, was im Natürlichen noch gar nicht geschehen ist, weil eben das Evangelium, das Wort vom Kreuz, ewige Sache ist. Also müssen wir diese Vergangenheitsform hat getragen und die Zukunft, wir werden empfangen, müssen wir zusammenfügen in jetzt, in die Gegenwart. Und das macht das Wort lebendig und wirksam. Gerade jetzt trägt Jesus deine Leiden, deine Krankheiten, deine Schmerzen und deine Probleme, was du halt einfach hast. So musst du es sehen können. Und dann wird es lebendig. Und dann wird es wirksam. Dann hast du den richtigen Glauben aktiviert. Weil wir Christen, wir sollen ja nicht mehr Sklaven der irdischen Begrenzungen sein. Die und die irdische Lösung, den und den Psychiater und keine Ahnung was noch alles. Wir sollen nicht mehr die Sklaven der irdischen Begrenzungen sein, sondern wir sollen die Übernatürlichkeit des Himmelreiches erfassen und darin leben. Wenn wir bitten, empfangen wir. Dann wird es uns auch werden. So muss es richtigrum sein. Also wir müssen diese Gesetzmäßigkeiten des Himmelreiches kennen und dann auch handeln im Glauben. Sieh dich jetzt erlöst. Sieh dich als vollmächtiges Kind Gottes. Sieh dich als ein Erlöster oder eine Erlöste des Herrn, weil das Erlösungswerk ist vollbracht, sagte doch Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht und es ist jetzt für dich gültig und jederzeit ergreifbar. Das Erlösungswerk ist jederzeit greifbar, weil es im Geist immer gültig ist, zu aller Zeit. Heute, hier und jetzt. Und aus dem Grund können wir mit Jesus zusammen regieren in unserem Leben. Aus dem Grund wird das Wort vom Kreuz seine Kraft in uns freisetzen. Denn es ist Kraft in diesem Evangelium. Und ich möchte sagen, das ist die beste Botschaft, die beste Nachricht, die es auf der Erde gibt. Es gibt keine bessere. Da müssen wir unser Denken, unser Reden und Handeln dem Wort Gottes anpassen und nicht umgekehrt. Dass wir unsere Reden und Denken in der Welt anpassen oder sonst irgendjemand. Wenn du versuchst, versuchen nämlich Leute, die versuchen, das Wort Gottes ihrem verdrehten Denken anzupassen. Das ist die Bibel so hinzudrehen, dass zu ihren komischen Vorstellungen da oben drin hinpassen. Aber wer sowas macht, der wird mit Sicherheit krachen scheitern. Also passen wir lieber wir unser Denken dem Wort an, weil es ist die Wahrheit. Und dann muss dieses Wort in deinem Herzen sein und in deinem Mund. Römer 10, 8 sagt uns nämlich, das Wort ist dir neu in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Also das Wort, das du hier gehört hast oder das du in deiner Bibel liest, soll dir neu sein, in dir sein, in deinem Herzen sein und in deinem Mund. Es muss geglaubt und es muss ausgesprochen werden. Es muss bekannt werden. Warum die zentrale Botschaft vom Kreuz, deiner Erlösung, dass du auch immer wieder sagst, dass du erlöst bist. Da werden wir jetzt dann gleich einmal das Lied singen, ich bin erlöst. Oder der Erlöste soll sagen, dass er erlöst ist. Und solche Schriftstellen wie Jesaja 53 immer wieder durchlesen, laut vorlesen, bekennen, auf dich beziehen, in die Gegenwartsform rücken, dann wird die Kraft freigesetzt da drin. Ja, wenn du Medizin hast, so Tablette, die, was weiß ich, was dir wirken soll, dann musst du diese Kraft, die in dieser Medizin ist, freisetzen, indem dass du die schluckst. Ja, kaust und schluckst mal vielleicht nicht kauen, aber du musst sie einnehmen. Und dann wird sie wirken. Und du musst auch das Wort Gottes einnehmen, damit es zur Wirksamkeit kommt. Und es steht im Beipack drin, dass du es einnehmen sollst und aussprechen sollst. Ja, da brauchst du nicht einen Arzt oder Apotheker fragen, sondern da musst du Gott fragen, Gottes Wort fragen. Das ist in deinem Mund und in deinem Herzen, dann wird es wirksam für dich und für mich und für uns alle. Dann werden wir immer mehr die Herrlichkeit des Reiches Gottes erleben. So, jetzt wollen wir die Lieder singen, gleich einmal bekennen, dass wir Erlöste sind.